Meeres 2.
15.03 Uhr ist es. Noemi Gradwohl ist mein Name und dies ist Wissenschaft im Gespräch. Heute mit der Altertumswissenschaftlerin und Astronomin Rita Gauci. Sie ist 39 Jahre alt, arbeitet derzeit an ihrer Habilitation an der Universität Basel und erhält im September den Preis der Cogito-Stiftung für ihre, Zitat, herausragenden Arbeiten, in denen es ihr gelungen ist, ihre Kenntnisse der Himmelsmechanik und der Kultur Ägyptens und Mesopotamiens erfolgreich zu vereinen. Darüber, was das meint und was es heißt, Disziplinen zu vereinen, über den Graben hinweg zwischen Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften, darüber spricht Christian Heuss in der nächsten halben Stunde mit Rita Gauci.
Sie sind Astronomin, Rita Gauci, auf der einen Seite, Altertumsforscherin auf der anderen. Was liegt Ihnen eigentlich näher, das Teleskop oder die Grabungsschaufel?
Ich würde sagen, das Teleskop.
Warum?
Einfach deswegen, weil ich im Rahmen meines Astronomiestudiums die Möglichkeit hatte, auch beobachten zu gehen an Teleskopen. Während meiner Ausbildung zur Altertumswissenschaftlerin allerdings hatte ich schon Kinder und dann hatte ich nicht mehr so viel Gelegenheit, an Ausgrabungen teilzunehmen. Also es ist vor allem die Erfahrung.
Sie bringen ja in Ihren Forschungsarbeiten zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite die Geschichte Ägyptens und Mesopotamien und was das genau umfasst, über das müssen wir dann vielleicht nachher auch noch ein bisschen sprechen. Und auf der anderen Seite bringen Sie die Astronomie und insbesondere astronomische Beobachtungen dieser Zeit zueinander. Vielleicht zuerst, was für eine Bedeutung spielten Sonne, Mond und Sterne in dieser mesopotamischen und ägyptischen Zeit vor, was sollen Sie sagen, 3.000, 4.000 Jahren?
Es spielte eigentlich eine große Rolle. Ich weiß aber nicht, wie sehr es dem Durchschnittsmenschen zu dieser Zeit bewusst war. Einerseits waren die Sterne wichtig, herauszufinden, wann Zeit war zu sehen oder zu ernten. Für die Schifffahrt waren sie als Navigationssterne wichtig. Da sind vor allem die Plejaden auch bekannt. Bei der Schifffahrt haben sie durch ihren Untergang im November angekündigt, dass jetzt eigentlich die Schifffahrt am Meer für dieses Jahr vorbei ist. Jetzt ist es zu gefährlich, jetzt kommen die heftigen Winterstürme.
Also die Plejaden, müssen Sie vielleicht noch erklären, was das genau meint?
Die Plejaden, die gehören heute zum Sternbild Stier. Das wird auch das Siebengestirn genannt, wobei man eigentlich nur 6 Sterne beobachten kann, aber von der Mythologie her, die griechisch ist in diesem Fall, gelten sie als 7 Schwestern.
Und solange dieses Sternbild am Himmel war, konnte man die See befahren?
Ja, und sobald das unterging, war es höchste Zeit, nach Hause zurückzukehren. Besonders wichtig war aber die Astronomie auch im Bereich der Religion. Und zwar in Mesopotamien hat man geglaubt, dass die Götter den Menschen Zeichen schicken. Die Zeichen konnten unterschiedlicher Natur sein, man konnte sie am Himmel beobachten, Sonne, Mond, Planetenbewegungen, aber auch zum Beispiel, wie die Tiere sich verhalten. Die Idee dahinter war, man beobachtete irgendein Ereignis, das man als Zeichen interpretierte, und kurz darauf trat irgendetwas Bedeutendes ein, zum Beispiel der Königstaub, jetzt nur als Beispiel. Mhm. Und dann haben sich die Mesopotamier gedacht, da besteht ein Zusammenhang, das Zeichen kündigt das, was nachher kommt, an. Und dann hat man begonnen, das alles systematisch aufzuschreiben. Und wenn man jetzt ein Zeichen beobachtet hat, zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, dann konnte man nachschauen gehen, was das zu bedeuten hat. Jetzt ist dabei noch wichtig, dass die Mesopotamier das aber nicht als unabwendbares Schicksal sahen. Das heißt, die haben ein Zeichen beobachtet und dann konnten sie daran gehen, die Gefahr abzuwehren. Und beim König gab es ein ganz interessantes Ritual. Man hat dann einen Ersatzkönig auf den Thron gesetzt und eine Königin. Und den richtigen König durch Rituale, Reinigungsrituale und ja irgendwelche Riten quasi in einen Normalbürger verwandelt. Und wenn die Gefahr gebannt war, spätestens nach 100 Tagen, dann musste der Ersatzkönig mit seiner Königin, wie es in den Texten so schön heißt, zu seinem Schicksal gehen. Das heißt, der wurde umgebracht. Mhm. Und dann konnte der richtige König wieder eingesetzt werden.
Also Sternbilder als Mitteilung göttlicher Instanzen?
Ja, also und Ereignisse, vor allem spezielle Konstellationen, Zwischenplaneten zum Beispiel oder Sonnen-Mondfinsternisse.
Und jetzt, wenn man aus heutiger Perspektive zurückschaut, kann man natürlich die Historie rekonstruieren, weiß, wann solche überlieferte Ereignisse, wann die geschehen sind. Und durch das astronomische Wissen von heute kann man das viel besser datieren.
Also man kann dann natürlich versuchen, aus diesen Omina-Sammlungen, wo das, also tausende solcher Omina gibt es da, zum Beispiel die Finsternisse rauszusuchen.
Also Omina ist die Geschichtsschreibung.
Ja, dort werden so Zeichen und Ereignis, das darauf folgt. Also wenn A am Himmel passiert, dann passiert B auf der Erde. Das ist sind Omina. Und da kann man probieren, einen astronomischen Gehalt herauszuarbeiten. Ja, man kann sagen, es gab eine Sonnenfinsternis und mit irgendeinem König passierte dann. Und dessen Sohn ist dann auf den Thron gekommen. Oder dessen Sohn kam auf den Thron und dann gab es aber Streitereien und dann hat der Onkel letztendlich gesiegt. Und dann kann man schauen, was man von anderen Texten weiß, um welchen König es sich handeln könnte. Aber das sind astronomische Daten, die dann eher schwieriger zu handhaben sind, weil da sehr viel Interpretation dahinter steckt.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, über das, was wir bis jetzt sprechen, das ist vor allem historisches Wissen, das aufgezeichnet ist in diesen Omina. Wo fließt jetzt astronomisches Wissen mit rein?
Also das astronomische Wissen in Mesopotamien zum Beispiel haben wir dann vor allem im ersten Jahrtausend, wo die Leute wirklich daran gingen, dann mathematisch zu berechnen, zu versuchen und vorherzusagen, ob zum Beispiel eine Finsternis eintreten kann. Oder wenn ich Beobachtungen habe über die erste oder die letzte Sichtbarkeit der Mondsichel, das kann ich nützen. Über Planetenkonstellationen, in welchem Sternbild die gestanden sind, da wird es dann vergleichsweise einfach.
Also ganz konkret, Sie sichten auf der einen Seite historische Aufzeichnungen.
Ja.
Und versuchen das jetzt mit astronomischem Wissen zu kombinieren. Wie geht das?
Ich versuche, die Ereignisse, die am Himmel stattgefunden haben, zu berechnen.
Gerechnet von heute?
Genau,
Sie schauen heute in den Himmel und sagen, ein Sternbild ist da und da und versuchen dann die 7000 oder 5000 Jahre zurückzurechnen. Wo war das Sternbild damals, vereinfacht gesagt?
Ganz vereinfacht gesagt, ja. Und da geht es weniger um die Sternbilder, sondern eigentlich um die Planeten. Sonne, Mond, das sind diejenigen, die sich schnell bewegen.
Das klingt eigentlich sehr einfach. Das gibt man irgendein Computerprogramm ein und rechnet da ein paar tausend Jahre zurück und weiß dann, wo und wie das ausgesehen hat. Ist es so einfach?
Es ist nicht ganz so einfach, weil man darauf aufpassen muss, was in die Computerprogramme hineingesteckt wurde. Und deswegen habe ich auch meine eigenen Computerprogramme geschrieben, damit ich wirklich genau weiß, was darin passiert. Weil es gibt so Parameter, die man festsetzen muss und bei denen ist es wichtig, dass die aufeinander abgestimmt sind, dass die konsistent sind. Und da habe ich natürlich Einfluss darauf, wenn ich meine eigenen Programme schreibe. Und dann ist natürlich jede Menge Testarbeit dahinter, um Fehler auszumerzen, weil ein Programm, das frisch geschrieben wird, ist einfach voller Fehler. Und die großen, die findet man schnell, die kleinen sind etwas trickreicher. Und darum bin ich auch immer froh, wenn ich mit Kollegen vergleichen kann.
Wenn Sie denn diese Sternbilder zurückgerechnet haben, was können Sie denn aussagen, wenn Sie die historischen Quellen zusammenbringen mit dieser Berechnung von Sonne, Mond und eben auch einiger Sterne?
Ja, beim Mond geht es vor allem darum zu bestimmen, wann ein neuer Monat begonnen hat. Und wenn ich jetzt Monddaten überliefert habe, zum Beispiel weiß, das war ein Fest, das ist am ersten Mondmonatstag, hat das stattgefunden oder am 5., am 6., dann kann ich das natürlich berechnen, in welchen Jahren das dann wirklich auf den 5. oder 6. Mondmonatstag fallen würde. Und so kann ich mir Lösungen herauspicken, einzelne. Ich habe dann zum Beispiel, wenn eine Zeitspanne von 25 Jahren möglich wäre, kann ich mit Monddaten dann 2 oder 3 Jahre gezielt herauspicken. Die anderen sind nicht mehr möglich.
Also ist es richtig, dass Sie eigentlich jetzt, obwohl ein Ereignis 5000 Jahre oder sogar mehr zurückliegt, können Sie dieses Ereignis dann mehr oder weniger auf einen Tag oder eine Woche genau zumindest datieren?
Beim Mond auf einen Tag genau, ja. Da geht natürlich auch der Beobachtungsfehler rein. Manchmal kann man die Mondsichel nicht mehr sehen, obwohl ich in den Rechnungen sage, eigentlich hätte man sie noch sehen müssen. Oder manchmal sind auch vielleicht die Bedingungen besser gewesen, als ich jetzt berücksichtige. Dann hat man den Mond vielleicht noch gesehen, obwohl ich schon sage, nein, eigentlich wäre nicht mehr sichtbar, rein rechnerisch. Aber genau ist das ist es, was ich dann berücksichtigen muss beim Vergleich von meinen Rechnungen mit den beobachteten Daten.
Entscheidend ist natürlich auch, wie gut diese Aufzeichnungen damals waren in Mesopotamien, also diesem Gebiet zwischen dem Zweistrom, also Syrien, heutiger Irak, das ist ja ungefähr, wo sich dieses mesopotamische Reich befunden hat, auf der anderen Seite in Ägypten. Wie gut waren denn die astronomischen Beobachtungen von damals und wie gut sind diese Aufzeichnungen?
Ich denke, prinzipiell waren die Daten gut beobachtet. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir oftmals nur, das ist jetzt Mesopotamien, späte Abschriften überliefert haben. Das heißt, vielleicht bis zu 1200 Jahre später eigentlich auf einer Tafel. Und dann steht auf der Tafel, im Original fehlt etwas, das ist zerbrochen. Und dann wird irgendetwas rekonstruiert. Und da muss man sich natürlich immer fragen, ja, hat der das jetzt richtig gemacht? Hat der verstanden, was im Original dort stand? Also es gibt einfach Tradierungsfehler. Die hat man.
Gehen Sie denn zurück auf die Originaltafeln, die ja teilweise in ägyptischer Hieroglyphenschrift sind oder auf akkadisch Keilschrift? Also das sind ja nicht Sprachen, die man einfach so beherrscht.
Ja, inzwischen gehe ich wirklich immer darauf zurück. Das war mir, als ich mit dieser Arbeit begann, vor 4 Jahren noch nicht so bewusst. Damals dachte ich, das sind astronomische Daten, die stehen einfach so und ich nehme die, berechne, vergleiche und ich bin in einem halben Jahr fertig damit. Bis ich gesehen habe, in unterschiedlichen Arbeiten werden unterschiedliche Daten genannt. Und dann bin ich einmal schauen gegangen.
Für dasselbe Ereignis? Ja,
für dasselbe Ereignis. Einmal steht zum Beispiel der 20. und einmal der 18. Monatstag. Mhm. Und dann ging ich mal schauen, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich eigentlich erst die Problematik erkannt, die dahinter steckt. Dass das ja eigentlich das Datum schon wieder eine Interpretation ist des Textes. Und dann bin ich gegangen und habe angefangen, die Sprachen zu lernen, die ich brauche. Sprich Ägyptisch, Akkadisch und jetzt auch in letzter Zeit habe ich noch Hethitisch gebraucht. Ich bin natürlich bei Weitem kein Profi. Ich beherrsche gewisse Grundkenntnisse, die habe ich. Und wenn Sie mir jetzt einen Text herlegen, dann muss ich Zeichenliste und Wörterbuch schnappen und ich bin wahrscheinlich viele Stunden beschäftigt, bis ich Ihnen sagen kann, was hier steht.
Wo finden Sie denn diese Quellen? Sind die an Museen oder in Universitätsarchiven oder sogar noch in den Ländern selber vorhanden? Wie kommt man zu diesen Originaldaten?
Also sehr oft die Originaltafeln sind in irgendwelchen Magazinen, in Museen. Größere Museen haben jetzt angefangen, die Sachen zu digitalisieren, sodass wirklich dann online für jeden, den es interessiert, zur Verfügung steht. Von vielen sind einfach mal so Umschriften publiziert worden, sodass man halt einfach in die Bibliothek gehen muss und in einem Buch nachschlagen. Oft sind es aber dann wirklich nur die Keilschriftzeichen, keine Übersetzung, vielleicht noch Thema gruppiert, dass man weiß, okay, da drauf sind Mondbeobachtungen oder Planeten. Und in den letzten Jahren ist vieles auch in Transkription und Übersetzung publiziert worden, aber das ist immer noch in Arbeit.
Jetzt, Sie haben gesagt, Sie könnten bei gewissen Beobachtungen auf den Tag genau fast zurückrechnen. Jetzt kann man natürlich fragen, spielt das überhaupt eine Rolle, 5000 Jahre später auf einen Tag was zu bestimmen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Die Frage ist, was ist die Motivation dahinter? Wenn Sie sich jetzt mit verschiedenen Kulturen beschäftigen und dem Austausch untereinander, Handel, dann wollen Sie natürlich möglichst genau wissen, wer gleichzeitig mit wem gelebt hat. Das ist eigentlich so der Antrieb dahinter. Und das ist dann auch für die Archäologen wichtig, weil jetzt wird oft auch anhand von archäologischen Funden geschaut. Man findet die in der gleichen Schicht, also sie Keramik, sagen wir, aus Ägypten und aus Ugarit zum Beispiel. Und dann sagt man mal, ja, das ist vermutlich gleichzeitig. Jetzt, wenn das etwas Kostbares war und es einzelne Stücke sind, dann ist es oft schwierig zu sagen, weil wenn das etwas Wertvolles war, vielleicht wurde das nicht gerade in der ersten Generation dann ins Grab mitgegeben. Also ich weiß nicht, wie lange etwas in Gebrauch war, bevor es ins Grab kam. Oder oft weiß ich nicht einmal, kommt es überhaupt aus einem Grab?
Man hat ja oft das Gefühl, wenn man Geschichtsbücher oder auch Schulunterricht, wenn man so alte Ägypten denkt, hört, dass diese Chronologie, die zeitlichen Abfolgen eigentlich heute relativ gut verbrieft sind. Dem, wenn ich jetzt Ihnen zuhöre, ist gar nicht unbedingt so der Fall. Also da ist vieles noch ziemlich unscharf.
Es ist einiges noch unscharf, würde ich sagen. Und was vor allem noch unscharf ist, sind die sogenannten Zwischenzeiten. Das sind Phasen in der Geschichte, wo das System irgendwie kollabiert ist, also nicht mehr reichsumgreifend funktioniert hat, wo es vielleicht in unterschiedlichen Gebieten unterschiedliche Herrscher gab. Und dann habe ich, wenn ich Listen aus dieser Zeit habe, viele Namen und dann muss man schauen, wie man die am besten einordnet. Jetzt abseits der Zwischenzeiten sieht die Situation wesentlich besser aus. Also gewisse Phasen kann man wirklich schon sehr gut festnageln.
Also in der Zwischenzeit, wenn diese Staaten fast oder diese Herrscher zusammenfallen, dann gibt es wie auch keine gute Geschichtsschreibung mehr und ein bisschen so muss man
ja,
sich das vorstellen.
Ja, genau. Also aus den Zwischenzeiten sind sehr wenig astronomische Daten vorhanden. Aber nicht nur das, vor allem auch die Verwaltung. Da sind wir natürlich auch auf Verwaltungstexte sehr angewiesen und die fehlen uns dann einfach. Und als das Reich dann wieder vereint war, haben die Leute schon versucht, das ist die Geschichte irgendwie zusammenzutragen. Aber es ist halt schwierig, heute das zu rekonstruieren, was die Leute dann kurz danach schon nicht geschafft haben.
Sie sind dabei bei Wissenschaft im Gespräch heute mit Rita Gauci. Sie ist Astronomin und Altertumswissenschaftlerin. Rita Gauci, dass Sie diese beiden Gebiete, die Altertumswissenschaften und die Astronomie, zusammengebracht haben. Wie ist das gekommen? Gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis, wie sehr oft ist bei Leuten, die eigentlich Disziplinen zusammenbringen, die so per se gar nicht unbedingt zusammengehören?
Also es gibt wahrscheinlich mehrere Aha-Erlebnisse diesbezüglich. Für mich war von Kindergartenalter auf die Astronomie irgendwie immer mit den Altertumswissenschaften verknüpft, weil ich in den Ferien immer mit meinen Eltern unterwegs war, tagsüber zwischen römischen und griechischen Ausgrabungen und nachts habe ich den Sternenhimmel bestaunt. Das ist etwas, was mich immer fasziniert hat, der Sternenhimmel. Das heißt, ich habe mich eigentlich immer für beides interessiert, sowohl die Archäologie als auch die Astronomie. Beim Studieren musste ich mich dann entscheiden, habe ich die Astronomie gewählt, aber habe dann auch begonnen, Archäologie zu machen, sobald ich etwas Zeit hatte dafür. Also ich habe immer versucht, das nebenbei auch zu machen.
Also doch die Schaufel?
Ja, ein bisschen schon. Und ich musste dann im Rahmen einer Chronologievorlesung, in Wien war die Ausbildung in den Naturwissenschaften auch leicht humanistisch geprägt, also wir mussten Sachen zur Wissenschaftsgeschichte machen und eben Chronologie, Himmelsmechanik, alles, was schon ein bisschen antiquiert galt damals in der Astronomie, war in Wien groß eigentlich. Da musste ich die babylonische Astronomie vorbereiten. Und da stieß ich darüber, wie ein Forscher zu Beginn des 20. Jahrhunderts Venusbeobachtungen dazu benutzt hatte, um das altbabylonische Reich zu datieren. Und das war für mich so ein Aha-Erlebnis. Da habe ich eigentlich gesehen, was für Potenzial in astronomischen Daten stecken kann für Altertumswissenschaften. Und ich habe dann aber eigentlich nichts in diese Richtung weitergemacht. Erst zu meiner Lizenziatsarbeit an der Uni Basel dann, wo ich ja sehr dankbar bin, dass ich meine Lizenziatsarbeit machen konnte, schon so, dass ich Astronomie und Altertumswissenschaften verknüpfen
konnte. Also Lizenziat in den Altertumswissenschaften?
In den Altertumswissenschaften, ja.
Wenn man mit Astronomen spricht, in der Regel forschen die an Sterne und Sternexplosionen, die Milliarden von Jahren zurück. Das sind ein paar tausend Jahre, das ist fast lächerlich in den Dimensionen, wo ein Astronom rechnet. Wie kommen da Ihre Forschungsarbeiten eben so an diesen Grenzlinien an?
Also in der Astronomie bin ich eindeutig in die Geschichtsecke gestellt, mehr oder weniger. Es gibt auch extra Journale dafür. Das wird nicht in den Journalen publiziert, wo es eben um Kosmologie geht oder Sternexplosionen. Das ist eigentlich eine separate Welt und eine kleine Welt in der Astronomie.
Wie ist es umgekehrt bei den Altertumswissenschaften?
Bei den Altertumswissenschaften ist das durchaus ein Thema, die Chronologie. Wir sind eine Handvoll Leute, die in diese Richtung forscht. Aber für die, also in der Wahrnehmung der Altertumswissenschaftler bin ich wieder die Astronomin. Das heißt, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen.
Sie sind immer ein bisschen die Exotin, je nach Perspektive, wo man drauf schaut. Genau. Was heißt das in der Praxis? Ist das ein Vorteil oder ist das ein Nachteil?
Wie alles hat es Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eben, es sind vielleicht 5, die gerade intensiv am gleichen Thema arbeiten und nicht 50. Das ist für mich relevant, weil ich eben eine Teilzeitstelle habe. Mhm. Der Nachteil besteht hauptsächlich darin, dass es relativ schwierig ist, Finanzierung aufzutreiben. Weil mir natürlich jeder sagt, du, irgendwie kenne ich mich nicht so recht aus da. Also etwas für dich einzureichen, ein Projekt, das ich weiß nicht, ob ich da glaubwürdig rüberkomme. Das heißt, für mich bleibt die Personenförderung übrig. Und da gibt es halt relativ wenig Möglichkeiten. Es gibt beim Schweizer Nationalfonds diese karrierefördernden Töpfe, die aber ja auf die Zeit nach Abschluss der Dissertation beschränkt sind. Dort habe ich auch ein Marieheim-Vöcklin-Stipendium ja bekommen. Und dann bleiben Stiftungen.
Sie sind ja nicht nur, man muss es leider so sagen, Exotin, dass Sie eben zwischen zwei Gebieten forschen, sondern Sie sind auch Exotin insofern, dass Sie als Mutter Teilzeit in den Wissenschaften arbeiten. Und das ist leider immer noch eigentlich ein außergewöhnlicher Umstand. Wie bringen Sie das unter einen Hut, Forschung und Mutter von 3 Kindern?
Es ist nicht ganz einfach, das wäre gelogen, das zu sagen. Es bedarf einer guten Organisation, dann einem sehr effizienten Arbeiten und auch viel Flexibilität. Also es ist so, dass auch mein Mann Teilzeit arbeitet. Er hat eine 80%-Stelle und darf auch noch einen Tag teleworken. An diesem Tag kann er einfach Mittagessen für die Kinder kochen.
Gut, das ist alles auch in anderen Berufsfeldern Situationen, die wir in der Zwischenzeit kennen. Aber jetzt aus Sicht auch der Forschungsszene, was begegnen Sie da? Akzeptiert man das oder im Gegenteil, spüren Sie sogar Förderung für diese Situation?
Ich denke schon, dass man es akzeptiert. Aber ich musste natürlich auch immer wieder mal Kritik einstecken, weil ich halt nicht so viel reisen kann jetzt. Ich kann nicht ein paar Mal im Jahr auf eine Konferenz gehen.
Ihre Kinder sind auch schon im schulpflichtigen Alter?
Ja, eben genau, die Kinder sind im schulpflichtigen Alter. Da ist das einfach nicht so einfach. Und ich kann auch nicht ein Jahr nach England gehen, ein Jahr nach Deutschland, ein Jahr in der Schweiz. Also meine Mobilität ist schon eingeschränkt. Das ist klar, das ist so. Aber das ist etwas, was vorübergehend ist. Und ich muss jetzt hier einfach möglichst gut und effizient durchkommen. Aber von den Kollegen her, denke ich, ist es kein Problem, nicht akzeptiert wird. Und ich fordere das durchaus auch ein, dass ich sage, ja, ich habe auch noch Verpflichtungen zu Hause. Mhm. Und ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt für mich. Also ich kann abends arbeiten, ich kann am Wochenende arbeiten.
Das heißt, aus Ihrer Perspektive eine Karriere, eine wissenschaftliche Karriere als Frau und gleichzeitig eine Familie zu pflegen, das lässt sich durchaus kombinieren.
Ja, aber wie gesagt, es ist nicht einfach und man muss sehr konsequent sein und effizient.
Was aus Ihrer Perspektive müsste sich noch verbessern, dass es eben noch besser möglich ist? Sie sind 39, das ist genau diese Phase, wo sich eigentlich ein Wissenschaftler etablieren muss. Es geht auch um Professuren, um feste Anstellungen. Da ist ja man doch verglichen auch mit einem Mann vielleicht in einer benachteiligten Stellung, weil man gewisse Dinge einfach nicht so schnell machen kann.
Ja, also das macht es sicher nicht einfacher. Und darum wäre ich zum Beispiel jetzt aus ganz persönlichen Gründen sehr froh, wenn der Nationalfonds seine Projektförderung für Selbstanträge aufmachen würde.
Sie haben diesen Preis gewonnen. Was sind für Sie so jetzt die nächsten Schritte im Rahmen dieser Forschung?
Also ich mache ja viele kleine Schritte jeweils Richtung dem Endziel, eben eine Zeittafel aufzustellen, die wirklich stichfest ist. Und was mich auch sehr interessiert momentan ist eben die Genauigkeit von antiken Beobachtungsdaten, dass ich mein Datenmaterial möglichst gut kenne, weil nur dann kann ich eigentlich wirklich Neues beitragen, dem ich realistisch einschätze, was ich rausholen kann aus dem ganzen Material. Und das wird jetzt sicher in den nächsten Monaten eine Richtung sein, wo ich weitermache.
Dazu wünsche ich Ihnen viel Glück. Herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind, Rita Gauci.
Das war Wissenschaft im Gespräch mit einem Gespräch mit der Altertumswissenschaftlerin und Astronomin Rita Gautschi von der Universität Basel. Sie erhält im September den Preis der Cogito-Stiftung für ihre Forschungsarbeiten. Das Gespräch hat Christian Heuss geführt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.